Moin und hallo hier bei uns in der Nordwestkurve. Ihr wisst es, dem einzig wahren Podcast zum VfB Oldenburg. Heute wieder mit dem Mann, der am spielfreien Wochenende des VfB fein die Füße hochgelegt hat, der aber als Rekordkreisklassentorhüter des Post-SV sicherlich keine Probleme gehabt hätte, gestern den Heidenheimer Elfmeter von Bodo Zivtzivadze auch festzuhalten. Oder Henning? Hi Henning.
Hätte ich mir zumindest zugetraut. Moin Lars.
Oder hättest du ihn angenommen mit dem Fuß?
Ja, wahrscheinlich sogar mit dem schwachen Linken. Ja. Weiß ich nicht. Aber reingegangen wäre nicht.
Das glaube ich allerdings auch nicht. Ja, Henning, wir alle wissen, das hier ist der Podcast zum VfB Oldenburg. Aber wir müssen einmal, wenn wir so ein Event hier vor der Haustür haben, im Marschwegstadion, 2-3 Minuten über den SSV Jeddelo sprechen. 5-2 gestern gegen den ersten FC Heidenheim. Aus 0-1 macht zwischenzeitlich 5-1. Was war da denn los? Hast du es verfolgt ein bisschen?
Im Nachhinein, ja, Zusammenfassung geguckt und natürlich während so ein Spiel läuft bei uns hier im Umland, da kriegt man natürlich auch die ein oder andere Nachricht.
Ja, und viele Nachrichten bekommen.
Viele Nachrichten, genau. Ja, ganz bewundernswert, großen Respekt, herzlichen Glückwunsch. Das ist wirklich, da hat niemand mit gerechnet. Also, dass es mal Überraschungen gibt, vierte Liga gegen zweite Liga, Amateurfußballer gegen Profifußballer, darauf ist der Pokal ja angelegt, das möchten wir ja. Aber 5-2 gegen einen Bundesliga-Absteiger, das muss man erstmal machen.
Gegen eine Mannschaft, die vor 2 Jahren noch im Europapokal tatsächlich gespielt hat, in der Conference League gegen den FC Chelsea. Da habe ich gestern noch ein schönes Reel gesehen, irgendwie ein Foto von einem Heidenheimer neben Christopher Nkunku im Chelsea-Trikot und darunter dann ein Foto von Heidenheimer neben, ich glaube es war Haris Hüseyin, ich weiß es nicht genau. Ja, nein, Glückwünsche auch von hier aus ins Ammerland. Wenn ich mir so die Torschützen angucke, kam Krasniqi, erstes Tor, zweites Tor hat er vorgelegt. Pascal Steinwender war in dem einen oder anderen Tor beteiligt. Und wenn wir mal die Brücke zum VfB schlagen wollen, Henning, wo wir uns hier schon so häufig darüber unterhalten haben, über die verzweifelte Suche nach einer DFB-Pokalteilnahme seit 2011, da kommt natürlich auch Kohle rein, mein lieber Jan.
Da kommt Kohle rein und das ist auch Prestige, natürlich, das ist Aufmerksamkeit. Seit gestern sind alle Nachrichten voll bundesweit mit dem SSV Jeddelo 2 und die Sportschau berichtet, die Tagesschau berichtet, habe ich gestern Abend gesehen. Und jetzt kommen wieder diese ganzen Stories, die es schon mal gegeben hat, warum eigentlich Jeddelo 2, das weiß ja immer außerhalb des Oldenburger Landes irgendwie niemand.
Legendäre Foto von den beiden Schildern, ein Kilometer nach links, 3 nach rechts.
Das gehört dazu, ich glaube der Kicker hat es auch schon mal in seinem Sonderheft gehabt vor der Saison. Ja. Ganz aufregend. Nein, aber es ist einfach die Geschichte von diesem Spiel ja so schön. Da schaffst du es als SSV Jeddelo 2, dich wieder für den DFB-Pokal zu qualifizieren. Dann sitzt du da voller Hoffnung auf das erste Los, Bayern München, Borussia Dortmund, was auch immer, Werder Bremen. Ja, und dann kriegst du wieder den ersten FC Heidenheim. Einmal das wieder zum zweiten Mal ist natürlich richtig bitter. Dann kriegst du einen Zweitligisten, einen Profiverein, der gar keinen Namen hat, den du nicht haben willst und bei dem du eigentlich aber weißt, dass du trotzdem gegen ihn ausscheiden wirst. Das ist ja wirklich richtig, richtig bitter. Und es gab bei der Auslosung aber eine coole Reaktion darauf.
Ja, absolut.
Ja, willst du sagen?
Kann ich gern weiterleiten.
Dein Namensvetter?
Ja, mein Namensvetter, keine engen familiären Bande, Olaf Blanke, dem man in jeder Pore seines Gesichtes die Begeisterung über dieses Los bei der Auslosung ansehen konnte. Also tiefer konnte der Mund nicht hängen und ernster konnte man nicht gucken und bekam dann direkt natürlich das Mikro vor den Mund gehalten, was er denn zu Heidenheim sagt. Und Olaf hier ist schön trocken. Ja, Heidenheim kennen wir ja schon, haben wir schon mal gegen gespielt, hauen wir locker weg und dann gucken wir mal die nächste Runde.
Absolut.
Ging natürlich gestern Abend nochmal schön steil bei Instagram und Co. Ist sehr gut gealtert, die Aussage. Und wo du gerade sagst, alleine diese Aufmerksamkeit, die Jeddelo erfährt, wir müssen davon ausgehen, das ist der einzige Viertligist, der die nächste Runde erreicht hat. Wenn wir über die Auslosung am 5. September ist sie, glaube ich, wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe, sprechen, dann erwarte ich erstens ein Kamerateam von der ARD vorher schon beim Jeddeloer Trainer. Ich erwarte ein Kamerateam im Anker, wo die Auslosung wahrscheinlich geguckt wird.
Genau.
Ich erwarte dann die normale Delegation bei der Auslosung, 3-4 Leute. Also da wird sehr, sehr viel SSV Jeddelo im Fernsehen zu sehen sein.
Absolut. Und Sie haben ja auf der Bank auch einen Pokalexperten sitzen mit dem Trainer Christian Arambasic.
Ja.
Auch wieder die Brücke zum VfB Oldenburg. Christian war damals Trainer in der Bremenliga bei Aumut Fegesack vor 13 Jahren. Wir haben gerade nochmal geguckt, ne? 13 Jahre ist es her. Und da hat er diese legendäre Kabinenansprache vor dem Spiel gemacht, dass die dann auch in der Sportschau kam und auch viral ging, so viral, wie es damals schon gehen konnte.
Damals war es halt auch wirklich noch was Besonderes.
Absolut.
Da heute nicht, ist es ja, ja.
Ja, heute geht natürlich das Sportschau-Team zu jedem Amateurtrainer und sagt, komm, hau mal einen raus, wir nehmen es auf. Nee, das war quasi so die Mutter der Kabinenansprachen. Und daraufhin ist ja damals, obwohl Aumut Fee gesagt mit Christian Arambasic dann gegen Hoffenheim verloren hatte, ist ja dann auch der VfB Oldenburg auf ihn aufmerksam geworden und hat in der Trainerfindungskommission damals sich für Christian entschieden. Das war sportlich dann damals nicht die allerbeste Entscheidung, aber wir merken DFB-Pokal und Christian Arambasic, das scheint zu passen.
456.377 Euro hat der SSV Jedlo mit diesem Sieg und der Qualifikation für die zweite Runde eingenommen. Die kommen noch auf die 228.189 Euro drauf für die erste Runde. Ja, ich glaube, da darf man das Wort Neid aus Oldenburger Sicht, wenn man das 15 Jahre lang nicht hinbekommen hat, schon mal benutzen.
Es wird einem schwindelig und das sind natürlich Zahlen, die in der Regionalliga Nord wirklich einen Unterschied machen. Das zu haben oder das nicht zu haben, wenn man mal so ein bisschen die Etats der Vereine anguckt, das ist mehr als nur ein Brett.
Und Haris Hüseyini, den der SSV Jedlo zwei Tage vorher verpflichtet hat von der SV Drochtersen, hat seine Verpflichtung jetzt schon bezahlt gemacht.
Absolut. Traumtor zum 3:1 war es, glaube ich, oben links im Winkel.
Ja.
Genau, ein Spieler, der in Drochtersen ja dann nur noch zweite Mannschaft gespielt hat, aber natürlich massiv Erfahrung hat. Und wo man sich fragt, der hätte wahrscheinlich überall hingehen können in der Regionalliga. Und dann geht das zu Jedlo. Das klingt immer so. Max Wegner hat das bei uns am Tisch mal gesagt, Jedlo sind wirklich keine Profibedingungen. Ne?
Ja.
So, ich weiß nicht, ob er das Wort Feierabendfußballer damals selber genannt hat, aber irgendwie ging es in die Richtung.
Auf jeden Fall schon häufig gehört, ja.
Ja, so ist das. Und das wirkt dann immer so, wenn so ein gestandener Regionalligaspieler dann nach Jedlo oder zum anderen kleineren Verein wechselt, dann klingt das immer so ein bisschen so nach Karriere auslaufen lassen. Ich will auf jeden Fall auf gutem Niveau Fußball spielen, aber ist auch nicht alles. Ja, aber dann holst du den und dann schweißt er den da links oben in den Winkel gegen den Zweitligisten und du ziehst in die zweite Pokalrunde ein, da hast du natürlich alles richtig gemacht.
Absolut. Wir drücken, glaube ich, die Daumen, dass es jetzt in Runde 2 dann etwas attraktiver wird. Heidenheim ist ja schon mal raus.
Das ist ja immer die Frage bei der Auslosung. Willst du jetzt gegen Bayern spielen, dann bist du einmal in den Medien, kriegst 8 Stück und erzählst deinen Enkeln davon. Oder willst du halt nochmal so ein Heidenheim loshaben und liebäugelst dann vielleicht sogar mit der dritten Runde, ne?
Aber ich finde, wenn man den einen Coup jetzt schon gehabt hat, zweimal gegen einen Gegner gespielt hat, der halt nicht sonderlich attraktiv für uns hier im Norden ist, ich glaube, dann wünscht man sich schon den großen Namen, weil die fette Einnahme ist ja jetzt, natürlich werden sie immer fetter von Runde zu Runde, ist natürlich klar. Aber die fette Einnahme ist da, die Aufmerksamkeit ist da. Und ich glaube, mit dem Auftritt hätte man sich jetzt auch mal einen der Top 5, 6, 7, 8 aus der Bundesliga verdient.
Genau, also es war jetzt nicht so ein, ja, wenn ich mich an die letzte Saison erinnere, ich meine, es war Eintracht Norderstedt, die am Millerntor gegen St. Pauli gespielt haben in der ersten Runde.
Ja.
Und St. Pauli hat die 120 Minuten auseinandergespielt.
Der Torwart hat alles
gehalten. Also St. Pauli hätte, glaube ich, auch 19:0 gewinnen können.
Übrigens Lars Huxol, der sich gute Besserung hier in der vergangenen Woche das Kreuzband gerissen hat im Marschwegstadion.
Gegen den VfB, genau, da schließt sich der Kreis. Nein, aber und dann mogelt sich da so ein Viertliges ins Elfmeterschießen und da hätten sie fast gewonnen gegen St. Pauli, ne? Obwohl sie im ganzen Spiel eigentlich quasi chancenlos waren. Und so hat ja Jedlo eben nicht gespielt, denn die hätten auch höher gewinnen können als 5-2.
In der Tat.
Da muss natürlich viel zusammenkommen, auch der Gegner muss da wirklich dich unterschätzen und einen rabenschwarzen Tag haben und alles. Aber nach einem 0:1, 5:2 gegen Zweitligisten zu gewinnen, also das braucht man nicht kleinreden an irgendeiner Stelle.
Nein, also ihr hört raus, wir sind hier im VfB-Podcast und wir wechseln jetzt auch zum VfB, aber großen Respekt nach Jedlo.
Denn der VfB hat ja auch in dieser Saison wieder die Chance, in den DFB-Pokal einzuziehen.
So ist es.
Ja, das ist die Auslosung hat ergeben, erstes Spiel zu Hause gegen den TSV Havelse, dritte Liga. Wir warten noch auf den genauen Spieltermin.
Ja, genau. Können wir vielleicht kurz einmal erzählen, kurze Randinfo. Das ist jetzt, wenn man es sucht bei Fußball.de, man findet den 23.09. Da hat der Verband das Spiel erstmal terminiert. Allerdings bin ich auf dem Stand, dass gerade Havelse da nicht gerne spielen möchte. Also man sucht eigentlich immer noch nach einem Endtermin.
Und Termine, die über den NFV laufen, sind ja sowieso immer so eine Sache. Also bis zum Anpfiff wäre ich mir eigentlich nie sicher, dass es dann stattfindet.
Auch so eine Never-Ending-Story in diesem Podcast. Und damit wechseln wir vom Ammerland nach Oldenburg. Spielfrei Henning und trotzdem, wir haben ja immer was zu erzählen. Wir kennen uns ja.
Gott sei Dank.
Es ist zwar natürlich spielfrei gewesen, aber wie beim VfB ist ja immer was los. Erstens haben wir natürlich Mittwoch das Auswärtsspiel beim SV Todesfelde, da sprechen wir gleich kurz drüber. Aber unser Lieblingsthema, das Transferfenster ist ja noch geöffnet. Ich habe letzte Woche mal ein bisschen mit Sebastian Schachten länger gesprochen und auch nach denen gefragt, die zurzeit eben nicht auf dem Platz stehen. Da wollen wir euch mal auf den Stand bringen. Wir haben ja hier mehrfach schon mal über Wilhelm Hofrogge gesprochen. Da war die offizielle Version, nenne ich es jetzt mal, zu Saisonbeginn, fehlt erstmal aus persönlichen Gründen. Inzwischen wissen wir alle, wer den VfB verfolgt, der ist hauptberuflich im familiären Betrieb eingestiegen. Und Sebastian Schachen hat mir gesagt, der Vertrag ruht. Also Wilhelm hat ja noch einen Vertrag bis Ende der Saison beim VfB. Der Vertrag ist quasi auf ruhend gesetzt und man will sich im Winter nochmal zusammensetzen. Vielleicht geht ja nochmal was.
Ja, es wäre wünschenswert natürlich. Wilhelm Hofrogge, ein Riesenspieler letzte Saison gewesen. Aber auch das, da muss er auch erstmal wieder anfangen reinzukommen. Ne? Also er ist dann nicht sofort bei 100% und ist dann auf einmal wieder Stammspieler. Wäre schön, wenn er wieder dabei wäre, alleine für die Breite des Kaders. Aber so ein halbes Jahr dann erstmal weg zu sein, das ist natürlich schon nicht einfach.
Ja, also um euch auf Stand zu bringen, wird definitiv in diesem Jahr nicht für den VfB spielen. Man will sich in der Winterpause nochmal zusammensetzen. Für mich hört sich's eher nach unwahrscheinlich an, aber so ist die Lage. Sohai Iwasaki, haben sich einige gefragt. Wo ist er denn geblieben? In Wilhelmshaven ist er inzwischen.
Ja, im schönen Wilhelmshaven.
Kann um Aufstieg mitspielen.
Absolut, also wenn diese Mannschaft nicht um den Aufstieg mitspielt, ja, dann weiß ich es auch nicht. Also da ist ja halb Ostfriesland zusammengekauft worden und auch aus dem Oldenburger Land einiges. Nein, der SV Wilhelmshaven, wer es nicht weiß, geht mit einem hoch aufgerüsteten Kader aus dem Nichts quasi als Topfavorit, eigentlich zu klein. Gibt es noch ein Wort, was da drüber ist?
Als Übermannschaft der Oberliga Niedersachsen.
Die Galaktischen.
Das rote Ballett.
Oh, ja.
Ja, haben auch tatsächlich, glaube ich, die ersten, ich weiß nicht, ob es 3 Spiele sind, alle gewonnen in der Liga auf jeden Fall, stehen gut da. Das ist eine Laie tatsächlich, also gibt es ja irgendwie in unserem Bereich selten. Also,
absolut ungewöhnlich, eine Laie in der Regionalliga.
Ausgeliehen, das heißt, es ist schon der Wunsch da, dass er eben da Spielpraxis sammelt. Sebastian hat auch gesagt, wenn er da Spielpraxis sammelt, das ist erstmal eine Aufgabe, weil wir haben gerade über den Kader gesprochen, da muss man erstmal reinkommen in die Mannschaft. Das ist eine Laie, er hat noch nicht gespielt, weil es, glaube ich, wenn ich richtig informiert bin, die Spielerlaubnis noch nicht vorliegt. Aber damit ist dann über kurz oder lang zu rechnen.
Genau. Und
aus Oldenburger Sicht eine gute Station, oder?
Ich würde es auch sagen. Also es hat ja die Medaille hat ja immer 2 Seiten, wie du weißt. Ich finde natürlich ist er ein Spieler, der jetzt schon länger da ist und seine Einsatzzeiten nicht gehabt hat beim VfB und Spielpraxis ist super. Auf der anderen Seite, wir reden ja hier Woche für Woche darüber, dass der Kader beim VfB nicht breit genug ist. Und vielleicht hätte es doch die Chance gegeben, ihn anderweitig einzusetzen beim VfB. Die Spieler, die im Kader sind beim VfB, werden schon auf Spielzeiten kommen, weil sie einfach gebraucht werden, weil es gar nicht so viele gibt. Der VfB hat jetzt dafür entschieden. Man wird sehen, ob das funktioniert. Wenn er da spielt in einer guten Mannschaft, dann wird ihm das helfen. Allerdings sind natürlich auch die Gegner von der Qualität her überschaubar und nicht mit der Regionalliga zu vergleichen.
Das ist korrekt. Dennoch finde ich, mit 20 Jahren, wenn du jetzt ein Jahr da als Stammspieler durchspielst, dann bringt dich das auf jeden Fall weiter. Und da der VfB, aber ja, komm, halten wir kurz, aber der VfB ja nun nicht über einen Unterbau verfügt, einen geeigneten Unterbau, wo solche Spieler mal spielen können. Ist das eine durchaus logische Variante? Moses Otuali, auch das war so ein bisschen eine Frage, hatte sich ja ich glaube es war April ungefähr, in Altona auf jeden Fall die Achillessehne gerissen in der letzten Saison. Danach sagte Sebastian, ja, wir wollen den Spieler unterstützen und so weiter. Allerdings ist der Vertrag halt ausgelaufen im Sommer, deswegen haben sich jetzt offiziell, glaube ich, so bei Transfermarkt und so, steht er halt nicht mehr mit im Kader, weil er keinen laufenden Vertrag hat.
Auf der VfB-Homepage auch nicht mehr gelistet als Spieler.
Ja, genau. Viele gefragt, was da los ist. Sebastian hat gesagt, ich zitiere mal, wir haben ihm ein Angebot gemacht. Moses macht gerade seine Reha und soll in Ruhe fit werden. Wir stehen im Kontakt und tauschen uns über die Details aus. Also das hört sich so an, als ob er wahrscheinlich, wenn ich jetzt mal weiterrechne, im neuen Jahr wieder eine Rolle spielen könnte im Kader. Weil wenn er jetzt so April, Achilles reden, das wird sicherlich bis Ende des Jahres dauern, aber dann
ja, das
könnte nochmal eine Option sein.
Wenn man zusammen findet, ja. Ja. Wobei ich finde auch, das klingt so wie das, was man so sagt und mal gucken, ob es was wird. Also würde ich jetzt nicht als ausgemacht ansehen, dass er den VfB weiter unterstützen kann. Du hast aber mit ihm, mit Sebastian gesprochen,
sagen, ja, ich kenne nur das Zitat. Genau. Also das Zitat ist natürlich so das, was dann die offizielle Version ist. Ich habe das schon das Gefühl rausgehört zu haben, dass das so stattfinden wird, aber auch ein Sebastian weiß natürlich nicht immer, was die Spielerseite auf der anderen Ecke denkt. No. Für mich hörte sich das so an, als ob da ja natürlich aufgrund so einer langen Verletzung ein wahrscheinlich nicht mehr ganz so dotierter Vertrag wie davor ausgehandelt wird. Und da geht es jetzt um Details.
Wir warten es ab.
Goofy Anu Bodem. Man vergisst ja so viel schnell die Langzeitverletzten. Natürlich als Rechtsverteidiger auch noch im Kader. Knieoperation wird sich auch bis zum Ende des Jahres hinziehen. Mit viel Glück noch 2-3 Kadereinsätze in diesem Jahr. Aber auch da sagte Sebastian, ob das dann wirklich Sinn macht oder man es ins nächste Jahr verlegt nach so einer langen Verletzung, Müssen wir schauen.
Genau, und bei einem verletzungsanfälligen Spieler, ne, da lieber noch ein paar Wochen mehr warten. Du rechnest ja mit ihm sowieso nicht. Er hat sich ja frühzeitig verletzt. Er hat ja mit der Vorbereitung und der Kaderplanung jetzt erstmal so nichts zu tun gehabt. Von daher hielt ich es für völlig Quatsch, ihn jetzt da kurz vor Jahresschluss auf irgendwelchen komischen, matschigen Böden in der niedersächsischen Pampa da irgendwo noch spielen zu lassen und sich wieder verletzen zu lassen. Also gib ihm lieber die Zeit. Das ist ein Bombenspieler. Der wird dem VfB, wenn er fit ist, sehr, sehr weiterhelfen.
Die besten Nachrichten gibt es von Lino Schäfer.
Denn die Ausfallzeit ist gar nicht so lange, wie wir befürchtet haben.
Aus einem ungefähr halben Jahr, so an den 2-3 Tagen nach seiner Verletzung resultierend aus dem Spiel bei Werder 2, aus der Befürchtung, dass es sich um ein halbes Jahr drehen konnte, wurden 12 Wochen. Und daraus sind jetzt 6 Wochen geworden.
Ja.
Wenn man jetzt bei Werder zurückrechnet, das sind jetzt ja auch schon wieder, Henning, rechne mal mit mir, 3 Wochen her. Ich glaube ungefähr 3 Wochen her, ja, das war 31. Juli war das Eröffnungsspiel. 3 Wochen her, also streng genommen sind es ja dann nur noch 3-4 Wochen. Da ist also die Syndesmose nicht so stark beschädigt worden wie befürchtet. Auch der Knöchel ist heil geblieben. Das ist natürlich mit Blick auf die Kaderplanung, auf die wir jetzt natürlich nochmal 2, 3, 4 Minuten eingehen, eine gute Nachricht.
Ja, zum Glück. Auch für Linus ist es erstmal eine gute Nachricht. Und wer da in die Gesichter geguckt hat nach dem Spiel, auch nicht nur beim Spieler, sondern auch beim Trainer, der hat schon gemerkt, dass da wirklich was Schlimmes los war. Und wie du gerade sagst, das war das Schlimmste zu befürchten. Und jetzt klingt es natürlich halb so wild. Ne? Ist trotzdem eine miese Verletzung.
Ja.
Aber er ist schnell wieder da, er kann sich schnell wieder ranarbeiten. Das heißt, mit Linus wird diese Saison sehr noch zu rechnen sein. Und auch dieses Jahr noch sehr zu rechnen sein. Ja,
also die Syndesmose ist angerissen. Das macht natürlich das Thema, braucht der VfB noch eine Verstärkung auf den offensiven Außenbahnen? Nicht mehr ganz so heiß. Kai Pröger und Raphael Brandt sind da.
Spielen ja auch einigermaßen.
Spielen sehr gut bis jetzt. Aber wäre jetzt Linus sehr lange ausgefallen, haben wir uns ja auch schon vor 2 Wochen die Frage gestellt, reicht das in der Breite? Reicht das denn jetzt in der Breite?
Nein, es reicht nicht in der Breite. Es hat sich ja nichts verändert bislang, seitdem wir das letzte Mal gesprochen haben.
Außer, dass er früher zurückkehrt.
Ja, gut, okay. Es hat sich Stand heute auf dem Trainingsplatz nichts verändert. Ja, das ist so. Nein, wir hatten hier ja drei potenzielle Leerstellen ausgemacht. Der von dir genannte Außenstürmer.
Potenzielle Leerstellen.
Dann ein Verteidiger für die Viererkette, der mir ein bisschen am Herzen lag. Und dann waren wir uns aber ja einig, dass das große Fragezeichen auf der Sechserposition ist. Und ich glaube, das ist weiterhin so.
Ja, ich glaube, das war dann auch bei Sebastian rauszuhören. Er wollte es mir nicht 1:1 sagen und auch nicht so zitiert wissen. Das darf man, glaube ich, mal so aus den Insights mitteilen. Aber ja, das Fenster hat noch bis, ich weiß gar nicht, ist es der 31. August oder 1. September, das ist manchmal ein bisschen unterschiedlich. Auf jeden Fall noch ein paar Tage geöffnet und der VfB sucht weiterhin nach einer Verstärkung, vor allen Dingen fürs defensive, zentrale Mittelfeld.
Genau, und es muss jemand kommen. Also ich glaube, wir hatten uns ja darauf geeinigt, du hattest gesagt, es kommt mindestens noch einer.
Ja.
Und ich hatte gesagt, es kommt maximal einer. Ne? Das war, glaube ich, unsere Prognose. Und da bleibe ich auch dabei.
Ich würde jetzt allerdings auch wegen Linus bei dem einen bleiben.
Ach so, ja gut.
Da hat sich natürlich ein bisschen verändert.
Da bin ich gespannt. Also du denkst auch, dass kein Stürmer mehr kommt?
Kann ich mir nicht vorstellen. Wir haben, glaube ich, gehört, da können wir auch kurz drüber, dass der ein oder andere auch mal im Probetraining war.
Genau, es gab Probestürmer im Training, die aber, wie ich das höre, jetzt nicht mehr da sind. Mhm. Vielleicht auch durch die neue Entwicklung bei Linus geschuldet, dass man sagt, wir brauchen es doch nicht. Das wissen wir aber hier nicht am Tisch. Genau, und von daher gehe ich auch davon aus, dass offensiv wahrscheinlich nichts mehr passieren wird.
Es ist natürlich nicht auszuschließen, wenn da mal einer dabei ist, der gerade vereinssuchend ist, der günstig zu haben ist, dass man halt auch da nochmal zuschlägt.
Absolut. Und sagt, ich spiele für einen halben Preis, dann
nimmt man ihn. Ja, aber wenn wir eben vor allen Dingen über die Leerstelle sprechen, dann sprechen wir über das defensive Mittelfeld. Von mir aus am liebsten einer, der auch, meisten können es dann ja heutzutage auch Innenverteidiger spielen kann. Genau. Aber das ist der dringendste Bedarf, weil eben Dominik Kaspar das bis jetzt sehr gut und solide macht. Aber kann der Junge das schon 34 Spiele und ist der Junge 34 Spiele fit? Das sind natürlich zwei andere Fragen.
So ist es, oder? Spielt man vielleicht auch mal zwischendurch mit 2 Sechsern, wer weiß.
Auch das. So mit dieser Kaderbreite wäre man wirklich sehr auf das System mit einer 6 quasi limitiert. Auch wenn das natürlich das favorisierte System von Dario ist mit 2 Achtern davor. Aber du kannst eigentlich kaum 2 Sechser nebeneinander stellen, wenn du ja nicht viele zur Auswahl hast. Ne?
Absolut, zumal dann noch Nick Otto in der Innenverteidigung erstmal gebunden ist,
ja,
der das auch sonst spielen könnte und sollte. Ja, nein, das ist schon wichtig.
Ich zitiere Sebastian auch noch da, es ist so ein bisschen so sein Lieblingszitat, was er mir in den Transferfenstern immer sagt, wir sind ja nun auch schon das ein oder andere Jahr jetzt zusammen. Ich zitiere nochmal, wir haben ja gesagt, dass wir die Augen offen halten, wichtig ist, dass es wirtschaftlich machbar ist. Wir haben ein paar Ideen und gucken, was sich realisieren lässt.
Ja, das könnte man eigentlich als Schablone dann auf jede Transferphase legen.
Ich lege mir das auch wieder Vorlage für den Winter.
Es müsste auch irgendwie noch sein, dass er charakterlich in die Mannschaft passt. Das fehlt mir irgendwie in der Aussage.
Und auch ganz wichtig, auch das zitiere ich nochmal, ich meine es nicht böse, natürlich immer noch der Satz eines Sportdirektors, wir haben grundsätzlich großes Vertrauen in die Mannschaft.
Stimmt.
Und den Vorteil, dass wir viele Spieler haben, die variabel einsetzen.
Absolut.
Aber das stimmt ja auch.
Genau, wollte ich gerade sagen. Und damit man nicht den Eindruck hat, wir machen uns hier lustig, er hatte mit allem recht, was er sagt. Es ist genau so und wir sehen es ja auch so. Die Mannschaft ist stark, der Kader ist gut, nur nicht breit genug.
Genau. So. In der Breite müsste sich für den Angriff, glaube ich, ganz oben noch ein bisschen was tun.
Genau.
Mittwoch, Henning, SV Todesfelde.
Und damit hast du eigentlich schon das erste Ärgernis benannt.
Ja.
Mittwoch, SV Todesfelde.
18:30, glaube ich, wenn ich die Zeit richtig im Kopf habe.
Ja, in Todesfelde, das ist das Ärgernis.
Ja.
Also wir haben vorhin
schon. Sprich's kurz aus, ich glaube, wir haben es kurz schon drüber unterhalten.
Wir haben gerade schon über Terminierung beim NFV gesprochen. Ja, es ist alles kurzfristig, es wird alles viel verlegt und es gibt so Sachen wie, dass du Mittwoch, Nachmittag, Abend nach Todesfelde fahren sollst. Also wer soll da hinfahren? Sind wir ehrlich. Also es gibt ja die Wackeren, die überall hinfahren, die seien an dieser Stelle gegrüßt und großen Respekt an die Jungs und Mädchen, die das machen. Aber wenn du ansonsten arbeiten musst, Familie hast, ich weiß nicht was, Mittwochabend, das ist einfach eine Katastrophe. Da kannst du vielleicht vom VfB nach Jeddelo fahren zum Auswärtsspiel, das geht. Aber nach Todesfelde, wer sich das ausdenkt, ich habe oft das Gefühl in dieser Liga, und ich glaube auch, dass das so ist, dass es Zuschauerverhinderungsspiele sind. Wir haben ja schon alles erlebt. Ich erinnere mich bei Spiele vom VfL Wolfsburg 2, die dann irgendwie auf die Mittagszeit gelegt worden sind, 13 Uhr oder so. Ja, dann unter der Woche, da muss man sich überlegen, was soll das und möchte ich überhaupt, dass der Zuschauer kommt? Oder geht es einfach nur darum, dass wenig gereist wird, dass die Polizei da wenig zu tun hat, dass da wenig aufeinander trifft? Also ich kann nur sagen, Mittwochabend, Auswärtsspiel des VfB Oldenburg in Todesfelde, da ist eigentlich Todesfelde nomen est omen, sagt der Lateiner. Mhm. Das finde ich eine Katastrophe, so ein Spiel da hinzulegen.
Mit dem Zusatz dann ja auch noch dazu, dass in der ersten englischen Woche der VfB am Dienstagabend nach Lübeck durfte.
Genau.
Also gleich so ein doppeltes Paket in der englischen Woche bekommen.
Ja, genau. Also ich weiß nicht, wer das da würfelt, aber ich finde es frech auch ein bisschen, muss ich sagen.
Sportlich. SV Todesfelde, Aufsteiger aus der Oberliga Schleswig-Holstein. Das Erste, was uns irgendwie immer einfällt, sind Mirko Boland und Janek Sternberg. Haben wir gerade schon mal kurz drüber geschwatzt.
Genau, zwei ehemalige Bundesligaspieler, ne?
Ex-Profis, Boland, Eintracht Braunschweig vor allen Dingen.
Janek Sternberg, Werder Bremen, ne?
Janek Sternberg, Werder Bremen. Als Janek ganz Sternberg. Junger Mann, große Karriere vor Augen gehabt.
Großes Talent. Und ich glaube, ich habe es vor zwei Jahren beim letzten Spiel gegen Todesfelde auch gesagt. Bei Janek Sternberg, Werder denke ich immer an DFB-Pokal in der Allianz Arena. Keine Grätsche gegen Arturo Vidal und Arturo Vidal segelt durch den 16er und Bayern kriegt den Elfmeter und gewinnt am Ende gegen ein sehr starkes Werder Bremen. Das ist immer mein Janek Sternberg-Moment.
Da blutet das grüne Herz noch heute.
Ich habe es zumindest nicht vergessen.
4 Spiele, 5 Punkte, 10. Platz, 11 Tore.
Ja, man
klingt nicht nach ganz viel Mittelmaß.
Da war alles drin bis jetzt. Wir gehen mal die Ergebnisse durch. Erster Spieltag 6:4 gegen St. Pauli 2 gewonnen.
Spektakel.
Zweiter Spieltag 3:3 gegen Bremen 2.
Auch ein Spektakel.
Dritter Spieltag 2:2 gegen HSV 2.
Da geht was.
Und nun die 0:2 Niederlage in Schöningen.
Ja.
Also Tendenz absteigend, muss man sagen. Sowohl was die Punkte als auch was die Tore angeht. Ist natürlich die Frage, alles, was irgendwann absteigt, knallt auf den Boden und kommt auch wieder hoch. Das heißt, es könnte jetzt auch für Todesfälle wieder hochgehen. Aber nein, also auf jeden Fall war da alles geboten bis jetzt in den 4 Spielen und könnte aufregend werden.
Hört sich auf jeden Fall nach keinem Langeweile an. Man muss so ein bisschen einordnen. Ich finde, du hast jetzt gerade die 4 Namen genannt. St. Pauli 2, eigentlich abgestiegen, drin geblieben dank 1860, hat glaube ich auch erst 3 Punkte geholt in dieser Saison. Eher weiter unten einzuordnen. Werder 2 bis jetzt mit einem sehr schwachen Saisonstart, glaube ich sogar inzwischen letzter, wenn ich das richtig im Kopf habe, auch nur 1 Punkt. HSV 2, glaube ich auch erst 1 Spiel gewonnen.
Ganz unten drin, ja.
Und Schöning, die machen es bis jetzt sehr gut, profitieren da auch so ein bisschen von ihrem Programm, aber holen halt die Punkte. 10 Punkte aus 4 Spielen, glaube ich. Quasi genau wie der VfB, nur mit einem schlechteren Torverhältnis.
Ja.
Ist jetzt nicht die ganz große Nummer als Startprogramm. Da ist der VfB schon dann Stand jetzt der stärkste Gegner, der kommt.
Ja, definitiv, genau. Aber sie haben halt gezeigt, dass sie Fußball spielen können, dass sie Tore schießen können.
Ja.
Das finde ich einfach so bemerkenswert, weil wenn der Gegner Tore schießen kann, der VfB kann auch Tore schießen,
ja,
wie wir ja schon hier mehrfach festgestellt haben.
Haben wir schon mal gemerkt.
Und das verspricht natürlich doch einiges. Und ich habe ja immer noch die Hoffnung, vielleicht ein bisschen naiv, blauäugig, dass auch Aufsteiger, wenn sie aber zu Hause spielen, dass sie vielleicht doch nicht nur da mit 10 Mann vor dem 16er stehen, sondern auch ein bisschen Fußball spielen wollen. Und wenn die Fußball spielen wollen und der VfB kann Fußball spielen, dann kann das, glaube ich, nett werden.
Ja, du, gerade die Heimergebnisse sprechen ja nun dafür, dass sie durchaus Fußball spielen wollen. Ich glaube, genau. Die Heimergebnisse waren das 6-4 und das 3-3, oder? Oder war da noch ein drittes Heimspiel dabei? Das habe ich gerade nicht so im Kopf.
Hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Genau, sind, glaube ich, jetzt mittlerweile 10. Todesfelde, der VfB ja 2., weil Flensburg sein Spiel schon gehabt hat am Wochenende, vorgezogen vom Spieltag, 4-1 gegen Norderstedt gewonnen. Das weiche Flensburg jetzt Tabellenführer.
Ja, lass kurz über Flensburg sprechen.
Da haben wir uns am Anfang ein bisschen geziert. Über die wir in der Vorbereitung
nicht drüber gesprochen haben.
Ja, wir haben den Namen einmal genannt und haben gesagt, na, aber nee, für ganz oben.
Ich habe so anhand, ich hatte mir die Transfers angeguckt, fand ich solide, nichts mega bahnbrechendes. Aber die Ergebnisse, also wie gesagt, 13 Punkte aus 5 Spielen und auch so die Ergebnisse. 5-2 gegen Jeddelo, 5-2 gegen Eimsbüttel, jetzt 4-1 in Norderstedt. Offensive richtig gut, 17 Tore in 5 Spielen. Der Tobinski vorne als Mittelstürmer macht einen nach dem anderen.
Ja, ja, und du bist langsam...
Es bahnt sich so ein bisschen an, dass die Mannschaft vielleicht vorne eine Rolle spielen könnte.
Naja, du kommst halt auch in so einen Lauf rein, ne? Und du kriegst auch ein Gefühl für eine Saison. Und wenn du so startest, die Punkte hast du erstmal, das Gefühl hast du, muss man die nächsten Spiele abwarten. Also ich sehe sie weiterhin deutlich schwächer aufgestellt als zum Beispiel den VfB. Mach mir da erst auch keine Sorgen, dass jetzt Flensburg da jetzt ein riesiger Rivale um die Meisterschaft werden wird. Aber jetzt sind sie erstmal drin und in den meisten Spielzeiten gibt es eine Überraschung vorne. Und weiche Flensburg wäre ja nun nicht auch der Außenseiter des Jahrhunderts, ne? Also immer noch weiche Flensburg, die so gut wie jedes Jahr oben mitgespielt haben, auch schon Meister geworden sind, auch schon in der Relegation waren.
Das ist ja schon fast ein Klassiker der Regionalliga Nord, dass weiche Flensburg und der VfB oben mitspielen.
Absolut. Diese neue Regionalliga Nord, die es ja da seit 2012 gibt, vorher kannte, glaube ich, niemand weiche Flensburg hier bei uns. Also der alte Traditionsverein in Flensburg ist Flensburg 08. Die beiden sind mittlerweile fusioniert. Das ist jetzt weiche Flensburg 08, das ist es eins. Aber diesen Eisenbahnerverein Weiche, den kannte man hier eigentlich nicht. Und seitdem es diese Regionalliga gibt, seit nunmehr 14 Jahren, ist weiche Flensburg immer da. Also
ja, gar
nicht mehr wegzudenken, gehören eigentlich dazu. Wenn sie irgendwann nicht mehr da sein sollten, weil der VfB sich in höhere Ligen verabschiedet hat, dann wird man irgendwann denken, ach, früher haben wir mal gegen weiche Flensburg gespielt, ne? So ein bisschen ans Herz gewachsen.
Ich würde einen Schritt weiter gehen als du tatsächlich.
Bitte.
Mein Eindruck ist, dass das echt eine richtig gute Mannschaft ist. Ich gucke fleißig Leagues, so gut es geht. Ich habe die zweite Halbzeit gegen Jeddelo komplett gesehen. Die haben sie schön hergespielt. Jetzt muss man einordnen. Wir haben jetzt gerade Jeddelo vom DFB-Pokal im Hinterkopf. In der Liga haben sie bis jetzt noch nicht viel hinbekommen. 3 Punkte aus 4 Spielen.
Ja.
Ich sehe dazu alle Highlights inzwischen, dadurch, dass Leaks ja als Streamingdienst auch bei Instagram sehr fleißig dann immer Highlights postet, auch Interviews postet. Ich gucke mir es gerne an. Ich finde, die Mannschaft wirkt körperlich sehr stark. Wie gesagt, das sind nur Highlights und Eindrücke, die körperlich sehr stark. Sie hat einen Torjäger vorne drin, sie hat den Krasnitschi verpflichtet, als Zehner, glaube ich, der da richtig gute Sachen macht. Gefällt mir sehr gut. Ich bin gespannt. Könnte wirklich eine Mannschaft werden, die bis zum Ende oben mitspielen wird.
Unbenommen, dass das eine gute Mannschaft ist. Genau wie du sehe ich auch die Highlights. Also ich habe jetzt noch kein 90-Minuten-Spiel von weiche Flensburg gesehen.
Ja.
Aber dennoch mit Blick auf den Kader sehe ich da zum Beispiel den VfB und auch weiterhin Drochtersen-Assel deutlich stärker.
Gut, Henning. Zum Abschluss Mittwoch Todesfelde. Was wird's? 3-6? 4-5?
Das würde ich so nehmen. Da verscherzen wir es uns wahrscheinlich mit Johnny Peitzmeier. Torhüter gewinnt ja meist lieber 1-0 als 6-5.
Und Johnny kann ja als Spielgestalter noch 2-3 Tore wieder vorlegen.
Ja, aber da kennst du die Seele eines Torhüters nicht. Das macht es nicht wett. Also das Gefühl, den Ball hinter sich aus dem Netz rauszuholen, egal ob du den halten konntest oder nicht, das ist nicht schön. Das
nervt dich, ne?
Das ist nicht schön. Das will man nicht. Das ist auch diese, gibt ganz viele Spiele, da führt eine Mannschaft 6-0. Und dann lassen sie schleifen und dann macht der Gegner in der 93. das 1-6. Ich habe sogar, glaube ich, Manu Neuer gerade vor Augen, wie Bayern mal irgendwie eingekriegt hat. Das ist einfach ätzend.
Ja, der regt sich immer auf, das stimmt.
Für die Spieler vorne ist es egal, ob du 6-0 oder 6-1 gewonnen hast. Aber für den Torwart ist es dieses zu Null. Es gibt ja nicht zu Unrecht auch dieses die weiße Weste des Spieltags und so ein Kram. Also dieses als Torwart zu Null zu spielen, das ist die 180 aus dem Dartsport beim Torwartspiel im Fußball.
Ah, schön. Clean Sheet.
Ja. fast einen neuen Data, würde ich sagen. Aber nur, wenn es dann auch über die ganze Saison ist. Okay. Aber du fragst mich
nach. Okay, wir schweifen ab.
Ja, okay, du fragst mich nach dem Ergebnis. Also ich bin ja schon wieder da.
Ja, ich glaube, Todesfelder hat ja keinen Grund, sich jetzt hinten reinzustellen, eigentlich, weil ne, gut gestartet, offensichtlich geht nach vorne ein bisschen was. Also ich erwarte schon eine relativ offene Partie.
Genau.
Bei der Anlage.
Ja, offene Partie, kommt rein, wie man es meint. Also ich gucke hier gerade nochmal auf die vier Ergebnisse, die sie gehabt haben, wo ja wirklich da Tore noch und nöcher auf allen Seiten gefallen sind. Also es liest sich so, als ob es jetzt nicht die allerunangenehmste Aufgabe für den VfB wäre. Ich, ohne die Spiele 90 Minuten gesehen zu haben, da wird es schon Räume geben, um Tore zu schießen. Zumindest immer erstmal, um Chancen zu kreieren. Und wenn ich nochmal an das Spiel vom letzten Spieltag des VfB gegen Norderstedt erinnere, wo der VfB ja, glaube ich, 10 riesige Torchancen hatte oder noch mehr, dann nur 4 Tore macht. Ich glaube, Mats Fackler hat sich auch noch ein bisschen was aufgehoben.
Hat er selbst gesagt, hätten 5 sein können.
Ja, ist aber lustig, wenn jemand, der trifft und trifft und trifft, hat er gegen Norderstedt ja auch, ja. Trotzdem aber so viele Chancen noch über hat, dass man dann gleich wieder das Gefühl hat, das hätte aber mehr sein müssen.
Ne? Hat aber wieder welche vergeben.
Nein, aber wirklich, spielt richtig gut und wird, glaube ich, auch in Todesfelde die Chance auf das ein oder andere Tor haben. Und also, wir reden jetzt Todesfelde nicht irgendwie klein, sie sind ein Aufsteiger, sie haben die Ergebnisse, die wir genannt haben, aber der VfB Oldenburg fährt dahin, um zu gewinnen, und das wird er hoffentlich auch tun.
Ja. Zumal bei Todesfelde in der Vorbereitung, das hat sich inzwischen erledigt, war sogar irgendwie das große Thema, dass sie schon in der Vorbereitung ein paar Finanzprobleme hatten. Da ging es darum, dass die eine oder andere Bezahlung von Spielern, glaube ich, noch ausgestanden hat. Da war noch gar nicht ganz sicher, ob zum Beispiel ein Mirko Boland weiterhin finanziert werden kann. Inzwischen ist das aber ja alles gesichert. Sie sind dabei, sie scheinen eine ordentliche Rolle spielen zu können. Und dann gucken wir uns das mal am Mittwoch an, wie sie den VfB fordern können.
Das tun wir.
Am Samstag übrigens, um abschließend da noch den Bogen zu stammen, dann schon das nächste Heimspiel gegen den nächsten Aufsteiger, den Eimsbütteler TV.
Genau, also es ist eigentlich eine Woche, die einlädt, um ein paar Punkte gut zu machen und Weiche Flensburg wieder von der Tabellenführung zu verdrängen.
Ja, aber also jetzt, genau, du sagst, dass du ein paar Punkte gut zu machen, braucht der VfB ja noch nicht, aber jetzt ganz sachlich, Henning, wenn du oben mitspielen willst, müssen es eine 6-6-Punkte-Woche sein.
Benommen. Ich glaube, das sieht aber beim VfB auch niemand anders. Das würde natürlich keiner nach außen tragen. Ich glaube, Dario geht jetzt die Woche nicht durch die Stadt und sagt, 6-Punkte-Woche. Und völlig zu Recht, ja, das sind Spiele gegen Ligarivalen. Die sind auf einer Ebene, das ist so. Da hat man Respekt. VfB kann genauso gut da 2-mal unentschieden spielen, das wissen wir. Aber vom Papier her ist die Sache klar, das müssen 6 Punkte sein, müssen wir nicht diskutieren.
Gut, wir hören uns in der nächsten Woche wieder. Ihr habt es gerade gehört, dann haben schon 2 VfB-Spiele stattgefunden. Das heißt, da haben wir das eine oder andere zu besprechen. Bis dahin. Ciao, ciao.
Alles Gute. Tschüss.